Es ist schön, mal wieder hier bei euch zu sein. Ich war ja 2 Wochen lang nicht da, habe also auch noch gar nichts aus dieser Reihe mitgekriegt vom Leben im Gewächshaus Gottes. Habe eben so gedacht, als Alfred gesagt hat, nach den 5 Wochen kennt ihr all diese Elemente oder Pflanzen oder so. Also mir wurde nichts gesagt, dass ich die erklären soll oder so. Ja? Nicht, dass ihr da jetzt sowas erwartet. Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem Mann oder beziehungsweise von einem Mann erzählen, der vor Jahrhunderten gelebt hat. Es ist ein äußerst beeindruckender Mann, der eine spannende Lebensgeschichte hat und der für viele auch heute noch ein Riesenvorbild ist. Ja, man kann sagen, dass es wahrscheinlich sogar einer der bedeutendsten Menschen der Weltgeschichte gewesen ist. Geboren ist er an der Südküste von Kleinasien und er hatte sehr fromme jüdische Eltern. Auch er selbst war ein sehr frommer Mann, ein sehr frommer Jude und er liebte sein Volk. Und trotzdem war in seinem Leben nicht immer alles rosig. Trotzdem hat er viel Mist gebaut und er musste in seinem Leben viel Leid mit ansehen, aber hat in seinem Leben auch ganz viel Leid bewirkt. Er hat Männer und Frauen ins Gefängnis geworfen, er hat Menschen den Tod angedroht. Er hat sogar mindestens einen Mord selbst mit initiiert und er hat einfach viel Dreck am Stecken gehabt. Er war, wenn es darum ging, Christen zu verfolgen, ein wirklich eifriger und leidenschaftlicher Mann. Er war für eine Zeit lang geistlich blind, aber nicht nur geistlich, sondern sogar körperlich für einen gewissen Zeitraum. Und sein Leben war sowas von daneben für eine gewisse Zeit, weil er Jesus selbst verfolgte. Und eines Tages musste er sich aber rückblickend über sein Leben Gedanken machen und sehen, dass er ganz viel Sünde in seinem Leben hat. Und er musste erkennen, dass er sich ins richtige Licht vor Gott stellen muss und erkennen, dass er sündig ist und erkennen, dass eine drastische Wendung in seinem Leben notwendig ist. Und diese Umkehr, die da geschehen ist, die ist passiert. Und nach dieser 180-Grad-Wende, die dieser Mensch in seinem Leben gemacht hat, beschäftigte er sich mit den wichtigsten Fragen des Lebens. Seine Worte hatten eine größere Bedeutung als die eines jeden Herrschers auf dieser Erde wahrscheinlich, weil er beschäftigte sich nicht nur mit dem Hier und Jetzt, sondern er beschäftigte sich mit dem, was kommt, mit der Ewigkeit. Es ging bei ihm um ewiges Leben und ewigen Tod, um Himmel und um Hölle. Er erlebte Gottesoffenbarungen wie kein zweiter. Und trotzdem heißt sein Name übersetzt nur der Kleine, der Niedrige, der Geringe. Er ist wahrscheinlich der größte Missionar, den die Welt je gesehen hat. Und er ist neben Jesus wahrscheinlich auch der, der auch heute noch den größten Einfluss auf die weltweite Gemeinde hat. Er gründete, als er gelebt hat, haufenweise Gemeinden. Er lehrte haufenweise Gemeinden. Er ermutigte haufenweise Gemeinden. Er investierte sich in Menschen wie kaum ein anderer. Er ermutigte und förderte sein Umfeld im Glauben wie kein zweiter. Und er sagte sogar mal, dass er bereit wäre, für sein eigenes Volk von Christus verflucht zu sein, damit sein Volk gerettet werden kann. Er litt in heftigster Weise für die Ausbreitung des Evangeliums. Er setzte sein Leben teilweise sogar aufs Spiel und er wäre ein paar Mal fast ums Leben gekommen. Und von ihm stammen diese ganz bekannten Worte: Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Und spätestens jetzt werden viele von euch wissen, dass ich von Paulus rede. Ja. Paulus ist der Mann, von dem wir eine ganze Reihe von Briefen haben im Neuen Testament. Also ein Großteil des Neuen Testaments und der Briefliteratur kommt von ihm. Gott hat ihn in ganz starker Art und Weise gebraucht, um uns seine Gedanken zu übermitteln, um uns seine Worte zu geben. Und Paulus ist auch der Mann, den Gott als Werkzeug für die Nationen auserwählt hat. Ja, also er hatte die Aufgabe, das Evangelium in alle Welt zu bringen und mitunter ist er mit ein Grund, menschlich gesehen zumindest, warum wir heute hier sitzen und das Evangelium kennen und zu Jesus gehören. Und die Frage bei all dem, die ich mir gestellt habe, ist, wie kam es dazu, dass Paulus zu einem der bedeutendsten Männer Gottes geworden ist? Oder anders ausgedrückt, was waren Förderungen auf diesem Weg? Was förderte diesen Werdegang? Ich glaube, es gibt 2 Antworten, die wir darauf geben müssen. Und die erste Antwort ist, Gott wollte es einfach so. Gott hat ihn auserwählt als dieses Werkzeug. Ja, es war Gottes Plan Und das ist die göttliche Perspektive, die göttliche Sichtweise. Viele von euch kennen die Geschichte von Paulus, wie er nach Damaskus auf dem Weg war und eigentlich Christen verfolgen wollte und Jesus selbst ihm erschienen ist und ihm Offenbarungen geschenkt hat und ihn als Apostel für die Heiden erklärt hat, als Apostel für alle Welt erklärt hat. Das ist die göttliche Sichtweise, ja, also die eine Antwort. Gott wollte es so, Gott hat ihn dazu erwählt. Die zweite ist, Paulus hatte Menschen, die ihn gefördert haben, die sich seiner angenommen haben. Und das ist die menschliche Sichtweise. Er hatte fördernde Beziehungen für seinen Dienst und für seinen Glauben. Er hatte Menschen, die in ihn investiert haben. Und das ist unser Thema heute Morgen, das Thema fördernde Beziehungen. Das ist dieser Aspekt des Glaubenswachstums, den wir uns heute angucken wollen. Und deshalb fördernde Beziehungen. Allen voran gab es vor allem einen Mann, der sich Paulus angenommen hat und ihn gefördert hat. Und dieser Mann ist Barnabas. Barnabas ist jemand, wahrscheinlich, den Namen von euch werden viele kennen, aber wahrscheinlich jemand, der eher untergeht, wo man gar nicht so ganz viel mit anzufangen weiß. Und der eher so ein bisschen im Hintergrund zu spielen scheint. Aber ich will heute gern mit euch einen Blick auf Barnabas werfen und gucken, was wir von ihm lernen können über fördernde Beziehungen, beziehungsweise vielmehr noch, was wir von ihm lernen können als Förderer. Wie ich eben erwähnt habe, hat Paulus diese große Umkehr erlebt, diese krasse Umkehr. Er war auf dem Weg nach Damaskus, Christen zu verfolgen, und dann auf einmal erstrahlt dieses Licht vom Himmel und Jesus begegnet ihm und fragt ihm, Saulus, so hieß er damals noch, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Saulus erkennt, ja, dieser Jesus ist lebendig, und im gleichen Moment, als er dieses Licht sieht und dann aber nicht mehr sieht, erblindet er. Und Gott gebraucht einen Mann mit Namen Hananias, um Paulus die Hände aufzulegen, sodass er sein Augenlicht wiederbekommt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 9. Wir können es jetzt nicht alles nachlesen, deswegen versuche ich es euch ein bisschen zu erzählen. Ja? Und nachdem Saulus oder Paulus, ich verwende nur den Namen Paulus heute noch, ja, auch wenn er am Anfang der Apostelgeschichte Saulus heißt, aber auch wenn Paulus das Augenlicht verloren hat, dann aber wiedergekriegt hat, hat er danach, nachdem er sein Augenlicht wiederbekommen hat, den Weg weiter mit Jesus bestritten. Er hat sich taufen lassen in Damaskus und ist dann durch die Gegend gezogen in Damaskus und hat von Jesus gepredigt. Und natürlich ist das auf große Verwirrung gestoßen. Die Leute haben auf einmal gesehen, dieser Paulus, der uns vorher verfolgt hat, der ist jetzt der, der kommt und irgendwie uns das Evangelium verkündigen will. Ja, also er wurde vom größten Verfolger zum Riesenverkündiger von Jesus. Einer Reihe von Juden hat das überhaupt nicht gepasst, dass Paulus auf einmal diesen Jesus verkündigt. Und sie gingen so weit, dass sie ihn umbringen wollten in Damaskus. Und zum Glück war es so, dass die Christen in Damaskus es hingekriegt haben, Paulus freizukriegen. Sie haben einen Korb genommen, haben Paulus da reingesetzt, ihn an der Stadtmauer runtergelassen, sodass er fliehen konnte. Und Paulus war frei aus Damaskus, konnte weg von Damaskus und ist zurück nach Jerusalem. Zu dem Ort, wo er zuletzt eigentlich, als er das letzte Mal da war, Christen verfolgt hat. Und wir gucken uns zusammen diese Situation an, wie er nach Jerusalem kommt und was dann passiert. Und ich lade euch ein, Apostelgeschichte 9, Verse 26 bis 30 mit mir aufzuschlagen oder sie vorne hier mitzulesen. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. Das ist die Situation, wie Paulus nach Jerusalem wieder zurückkommt. Und wenn man sich in die Leute reinversetzt, denen Paulus dann da begegnet, den Christen, dann finde ich, ist es völlig legitim oder nachvollziehbar, dass da eine gewisse Skepsis herrscht, diesen Paulus gegenüber. Ja, der sie vor kurzem noch verfolgt hat, der kommt auf einmal zu ihnen und sagt, er gehört jetzt auch zu diesem Jesus. Man könnte sich das vorstellen, wie wenn man heute irgendwo in einem Land lebt, wo Christenverfolgung herrscht und da ist der größte Christenhasser, der haufenweise Leute auf dem Gewissen hat eigentlich schon und der bekehrt sich, der entscheidet sich für Jesus und kommt dann in der Gemeinde und sitzt auf einmal da mitten in der Gemeinde in der ersten Reihe, will am Gottesdienst teilnehmen und einfach dabei sein. Wir können uns schwer reinversetzen, weil wir nicht in so einer Situation leben. Aber ich glaube, dass es eine große Unruhe im Gottesdienst wäre, auch in uns wäre, wenn wir wüssten, da sitzt auf einmal jemand in der Gemeinde, in unseren Reihen, der bis vor kurzem noch Leute umgebracht hat. Vielleicht sogar Leute umgebracht hat, die wir kannten. Und so hatte jeder von diesen Leuten damals in Jerusalem Angst, was völlig verständlich ist. Aber es gibt zum Glück ja noch Barnabas. Und Barnabas nimmt sich dieser schwierigen Situation an. Er widmet sich diesem Paulus. Wir haben davon gelesen in Vers 27, dass Barnabas ihn zu den Aposteln bringt und dass er ihnen erzählt, wie Jesus Paulus auf dem Weg begegnet ist und wie er zu ihm gesprochen hat. Und er erzählt ihnen von dieser großen Umkehr, die geschehen ist. Jetzt könnte man sich ja fragen, woher weiß Barnabas das eigentlich? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Er hat vermutlich einfach mit Paulus gesprochen. Er hat sich mit ihm für ihn interessiert und hat mit ihm geredet. Er hat ihm Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, und dann hat er geschnallt, dass dieser Paulus der ist, den Gott auserwählt hat für die Nation, als Apostel für die Nation. Und er hat überlegt, wie kann ich ihn fördern? Und er hat ihn nach Jerusalem zu den Aposteln gebracht. Das war das, was Barnabas in ihn investiert hat. Und wir können ein paar Prinzipien über fördernde Beziehungen lernen von Barnabas und gerade was das Fördern angeht von Barnabas, die ich mit euch angucken will. Und ich habe die immer formuliert als gleichzeitige Appelle, weil man sie relativ gut übertragen kann auch auf uns. Und dieser erste Aspekt, den wir hier sehen, ist: ergreife Initiative. Wir haben gerade gesehen, während alle anderen Angst hatten und sich dieser Herausforderung nicht stellen wollten, dass sie sich Paulus widmeten, war Barnabas der die Initiative ergriffen hat, der raus aus seiner Komfortzone getreten ist und der sich investiert hat. Und wir sehen das im Laufe des Lebens von Barnabas immer wieder, dass er jemand ist, der Initiative ergreift. Und es ist unweigerlich notwendig, dass jemand Initiative ergreift, damit Förderung geschehen kann. Mindestens eine Person muss Initiative ergreifen, sonst wird nicht viel passieren. Von nichts kommt nichts in dieser Hinsicht, ja, sondern es bedarf immer, damit gute fördernde Beziehungen entstehen, jemand, der sagt, ich investiere in einen anderen Menschen. Das ist unbedingt notwendig und das beginnt mit einem zweiten Aspekt, den wir hier sehen können von Barnabas. Und dieser Aspekt ist: schenke einem Menschen deine Aufmerksamkeit und Zeit. Um einen anderen Menschen fördern zu können, muss man wissen, was ihn bewegt. Muss man wissen, was er braucht. Ja, muss man wissen, was vielleicht auch seine Geschichte ist, was seine Bedürfnisse sind, wo er herkommt. Und es bedeutet manchmal, dass man sich wirklich interessiert für einen Menschen, dass man nachfragt, nicht an der Oberfläche nur kratzt, sondern wirklich mal nachfragt, wie es einem Menschen geht. Und das ist interessant zu sehen. Ich habe im Laufe der Zeit hier mit den Jugendlichen immer mal wieder gesprochen. Wir haben am Freitag zuletzt einen Jungsabend gehabt zum Thema Freundschaft. Und es war interessant zu sehen, ja. Die Jungs, die kennen sich hier untereinander irgendwie und wissen, ja, das ist der Jamin oder ja, das ist der Joel oder ja, sie kennen sich beim Namen, wissen auch, aus welchem Hause die kommen, wissen auch ein bisschen, was sie vielleicht für Hobbys haben. Aber eigentlich mussten sie feststellen im Laufe der Zeit, dass sie gar nicht so viel übereinander wussten, was das Glaubensleben angeht. Also das verbindende Element, warum wir eigentlich zusammen sind, das wird oft ausgespart und man weiß über den anderen vielleicht nicht mal, ob er eigentlich zu Jesus gehört, ja, oder ob er seinen Weg mit Jesus geht, ob er im Glauben wächst. Und ich glaube, dass das nicht nur in der Jugend der Fall ist, sondern leider in Gemeinden eine viel zu große Distanzierung auch in Beziehungen da ist, die Bibel anders sieht. Es ist also wichtig, dass man einen Menschen nicht nur oberflächlich kennenlernt, um ihn fördern zu können, sondern dass man ihm wirklich Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, ihn kennenlernt. Und es bedeutet manchmal, dass man seine Bequemlichkeit ablegt dass man sich einer Person widmet, dass man sich investiert in jemand. Und das ist manchmal anstrengender als eine bequeme Couch oder ein Fernseher, ja. Aber es lohnt sich. Weil selbst einem Menschen zuzuhören und ihm Aufmerksamkeit zu schenken, kann schon eine ganz einfache Form der Förderung sein. Selbst da fängt das an, auch wenn man noch gar nicht viel gemacht hat. Und Barnabas war so jemand, ja, und ihr merkt, das ist eine indirekte Sache, die ich aus dieser Stelle, Apostelgeschichte 9:27, abgeleitet habe, aber es kann eigentlich gar nicht anders sein, als dass er sich ihm gewidmet hat in irgendeiner Art und Weise und er muss ihm Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wenn wir ein bisschen weiter gucken im Leben von Barnabas, sehen wir noch einiges mehr darüber, wie er sich in Menschen investiert hat. Und wir blättern mal zwei Seiten, in meiner Bibel zumindest zwei Seiten weiter vor. Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Und diesen Text lesen wir auch nochmal zusammen. Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochia. Der freute sich, als er hingekommen war, und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er aber zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Um diese Stelle ein bisschen zu verstehen besser, will ich euch kurz mit reinnehmen, was die Vorgeschichte ist. Ja? Ein paar Kapitel vorher in der Apostelgeschichte ist die Erzählung von Stephanus und seiner Steinigung, Apostelgeschichte 7. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 1 heißt es dann über Saulus: Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Also kurz nachdem Stephanus gestorben war. Ja. Und dann geht es weiter an der Stelle in Apostelgeschichte 8, dass die Rede davon ist, dass eine große Verfolgung über die Gemeinde kam und dass Paulus zum Verwüster der Gemeinde wurde. So kam es, dass die ganze Gemeinde, die ganzen Christen in alle Richtungen verstreut wurden und dass sie das ganze Land irgendwie und die Landesgrenzen auch überschritten haben. Und das war genau das, was Gott in der Apostelgeschichte gebraucht hat, sodass das Evangelium wirklich in alle Welt hinausgedrungen ist. Eigentlich ganz, ganz paradox, eigentlich eine Ironie fast, ja. Saulus, der damals noch wollte, dass die Christen ausgemerzt werden, wurde damit eigentlich indirekt zum Werkzeug Gottes, der diese Situation und ihn gebraucht hat, sodass das Evangelium in alle Welt geströmt ist. Auch wenn das trotzdem nicht zu rechtfertigen ist oder richtig ist. Ja? Aber trotzdem ist das der Weg gewesen, den Gott gewählt hat. Und so kommt das Evangelium auch nach Antiochia, wovon wir gerade gelesen haben in Apostelgeschichte 11. Antiochia war eine Stadt, die zur Provinz Syrien gehörte, war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich damals und die Bevölkerung war sehr, sehr bunt. Also es gab sowohl Juden, aber es gab auch Griechen und dementsprechend auch nicht nur Juden, sondern Heiden. Diesen Unterschied macht die Bibel an verschiedenen Stellen ja immer wieder. Und so kam es auch, dass das Evangelium nicht nur zu Juden kam dort, sondern dass das Evangelium dort auch zu den Griechen kam. Und damit letztendlich deutlich wird an dieser Stelle in der Apostelgeschichte, dass das Heil, das Evangelium für alle Welt gegeben ist. Das ist eigentlich das erste Mal, dass in der Apostelgeschichte das so richtig über die Grenzen tritt in einem größeren Umfang, auch wenn vorher schon klar wird, dass das Heil für alle Welt ist. Und als die Gemeinde in Antiochia dann entsteht, als mehr und mehr Leute da zum Glauben kommen, hört die Gemeinde in Jerusalem, die judenchristliche Gemeinde davon, und sie machen sich Gedanken und schicken Barnabas dahin. Barnabas soll diese Gemeinde unterstützen, diese heranwachsende Gemeinde. Ja, und Barnabas ist jemand, den sie nicht dahin schicken, weil der bildlich gesprochen Auswechselspieler in Jerusalem war oder weil er einfach, ja, weil sie ihn da nicht gebrauchen konnten, sondern wir haben gerade gelesen in Vers 24, denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Also ein wahnsinnig starkes Zeugnis, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ja, und sie schicken ihren Topmann eigentlich nach Antiochia. Und wir sehen auch weiter, dass Barnabas jemand ist, der sich wirklich über das Werk Gottes freut, der darauf ausgerichtet ist, der sich mit den Gläubigen freut, auch über die Entwicklung. Und das sehen wir in Vers 23a, da heißt es, der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah. Und dann sehen wir einen ganz wesentlichen Charakterzug von Barnabas, der ihn so wertvoll macht für andere Menschen. Vers 23b heißt es, und er ermahnte alle mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Und dieses Wort, was hier für ermahnen steht im Griechischen, hat ein größeres Bedeutungsspektrum. Das Wort steht für trösten zum Beispiel auch oder für ermutigen, ja, für aufrichten, um etwas bitten, anflehen. Man könnte auch sagen anspornen. Barnabas ist also jemand, der Anteil nimmt am Leben von anderen Menschen und der sich da rein investiert, der sie anspornt, der sie ermutigt, der sie aber auch ermahnt auf dem Weg mit Jesus. Und ihm ist viel daran gelegen, wie es hier so schön heißt, dass die anderen mit Herzensentschluss beim Herrn verharren. Mit Herzensentschluss am Herrn dranbleiben, könnte man auch sagen. Und so sehen wir etwas für fördernde Beziehungen bei Barnabas, was ich als sehr, sehr zentral sehen würde. Und dieser Punkt ist, ermutige andere, erbaue andere, sporne andere an und ermahne, wenn nötig, in Liebe. Es gibt viele, enorm viele Aufforderungen im Neuen Testament, die genau das Gleiche sagen. Das soll eigentlich eine Gemeinschaft von Christen auszeichnen. Ja, sie sollen sich gegenseitig unterstützen, sie sollen sich gegenseitig anspornen auf dem Weg mit Jesus. Sie sollen sich gegenseitig ermutigen. Sie sollen wirklich sich ermutigen, an Gott dran zu bleiben, diese Beziehung zu Gott zu pflegen, daran festzuhalten, ein Leben zu leben, was Gott ehrt, hingegeben zu leben. Und das Ganze hat eine Grundvoraussetzung, damit es funktioniert. Und diese Grundvoraussetzung ist der Blick auf das Ziel. Es geht darum, dass jeder Einzelne, der in der Gemeinde ist, der in solchen fördernden Beziehungen lebt oder leben will, wirklich den Blick auf das Ziel haben und auf das Ziel. Und das Ziel ist, dass ich Gott in meinem Leben, in jedem Bereich meines Lebens, Gott die Ehre geben will. Ja. Und dass ich wirklich als das Höchste meines Lebens ansehe, ihn zu kennen und ihn besser kennenzulernen. Und es gibt, ehrlich gesagt, enorm viele Dinge, und wir merken das alle, denke ich, die uns davon immer wieder abhalten. Ja? Die uns abhalten davon, Jesus konsequent nachzufolgen, mit ihm zu gehen, an ihm dran zu bleiben. Aber genau deshalb stellt Gott uns in eine Umgebung mit Leuten, die genau das gleiche Ziel verfolgen. Dafür ist Gemeinde da. Alle, weil wir Ermutigung brauchen, alle, weil wir es brauchen, dass wir uns gegenseitig trösten, dass wir uns auferbauen, ja, weil wir es brauchen, dass wir uns gegenseitig anspornen. Das ist Sinn von Gemeinde und auch, weil wir es brauchen, dass wir manchmal Korrektur erleben. Und das hat so ein bisschen negativen Beigeschmack, ja, dieses Wort ermahnen, was immer wieder in der Bibel erwähnt wird, das gefällt uns nicht ganz so gut und das gefällt uns noch weniger, Anbetracht davon, dass wir geprägt sind von einer Gesellschaft, die sehr individualistisch denkt, die uns eigentlich mehr sagen will, also die anderen sollen sich gefälligst aus meinem Leben raushalten. Ich mache, was ich will, ja, und die anderen haben mir gar nichts zu sagen. Das geht die überhaupt nichts an. Aber die biblische Sicht ist darüber ganz anders. Die biblische Sicht spricht immer wieder davon, dass wir zum Beispiel ein Leib sind, spricht immer wieder davon, dass wir uns gegenseitig ermahnen sollen, ermutigen sollen, ja, gegenseitig anspornen sollen. An ganz vielen Stellen. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir dieses gemeinsame Ziel in Christus fokussieren sollen. Und wenn man von diesem Ziel her denkt, dann kann eine Ermahnung auch gleich mal in einem ganz anderen Licht stehen. Weil dann werde ich dankbar sein, unter Umständen sogar für eine Ermahnung, auch wenn sie mir im ersten Moment nicht passt. Ich musste auch nochmal an den Freitag denken, als wir über Freundschaft geredet haben. Da war kurz auch ein Aspekt, dass wir darüber geredet haben. Ja, eigentlich ist es gut, wenn man Menschen hat, wenn man Freunde hat, die einem auch mal Klartext sagen. die einem sagen, wo man einen Weg geht, der nicht gut ist, die einem sagen, wo man einen Weg geht, der nicht in Gottes Wille ist. Ja. Es wäre lieblos, wenn sie nichts sagen würden und einfach jemand, mich als Freund, ins offene Messer laufen lassen würden und dann sagen würden, naja, du wirst schon gucken, wie du damit irgendwie klarkommst oder es ist dein Problem. Ja. Eigentlich ist es gut, wir sind auf das gleiche Ziel ausgerichtet, wenn wir Menschen haben, die uns auch korrigieren und die uns einen Rat geben, der von Gott herkommt, von der Bibel herkommt. Das ist was enorm Wertvolles, wenn man da länger drüber nachdenkt, auch wenn es im ersten Moment unangenehm sein kann. Und Barnabas war so ein Mensch, der sein Umfeld enorm bereichert hat, der sein Umfeld ermutigt hat, ermahnt hat, ja, und ganz stark gestärkt hat. Und sogar in seinem Namen steckt diese Eigenschaft schon drin. Er hat einen Namen von den Aposteln gekriegt. Und wir gucken mal in Apostelgeschichte 4, ist die erste Erwähnung von Barnabas. Apostelgeschichte 4, 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyperer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Also sein Name Barnabas, den er von den Aposteln gekriegt hat, der bedeutet Sohn des Trostes. Oder eine etwas modernere Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung übersetzt, einer, der andere ermutigt. Das kennzeichnet ihn. Ja, und wir sehen das, dass er wirklich jemand ist, der andere ermutigt. Und wir erfahren aber gerade an der Stelle auch noch was anderes über Barnabas. Und zwar haben wir gerade davon gelesen, dass er einen Acker hatte und diesen Acker verkauft hat und den Aposteln das Geld zu Füßen gelegt hat, sodass sie es verwenden konnten für die Bedürftigen. Das geht aus dem weiteren Kontext dann hervor. Ja. Und er setzt sich eigentlich mit seinem ganzen Leben, mit seinem Besitz, mit seinen Möglichkeiten für die Förderung anderer ein. Und das ist ein weiterer Aspekt, den wir von ihm lernen können. Setze deinen Besitz und deine Möglichkeiten zur Förderung anderer ein. Geld, Besitz, ja, Güter, die wir haben, sind eine enorm gute Möglichkeit, um andere Menschen in ihrem Glauben zu fördern, um anderen Menschen zu dienen. Auch um eine Plattform für Glaubensförderung zu bieten. Natürlich ganz praktisch, so wie Barnabas das hier getan hat, da waren Bedürftige, und die brauchten was, ja, und Barnabas hat den Aposteln das Geld gegeben und sie haben es damals so gemacht, dass sie all ihr Hab und Gut zusammengeschmissen haben und dann eine Gütergemeinschaft hatten und die Apostel ihr Hab und Gut verwaltet haben und ausgeteilt haben. Das muss, denke ich, heute nicht so sein, aber die Bibel fordert uns immer wieder auf, im ersten Johannesbrief zum Beispiel, dass da, wo wir einen Bruder Mangel leiden sehen, dass wir ihm helfen. Ja, deswegen in dieser allerersten Linie ganz praktischen Hinsicht ist mit Besitz und mit Gütern etwas, womit man anderen Menschen dienen kann. Aber natürlich viel weiter darüber hinaus auch, indem man zum Beispiel ermöglicht, dass wir hier Gemeindeveranstaltungen haben. Ja, indem man sein Geld mit in Gemeinde investiert, weil das, was wir uns hier wünschen, ist, dass wir im Glauben wachsen. Und dafür eine Plattform zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, Lehre zu schaffen, da mit Geld rein zu investieren, ist eine weitere Form. Wenn man es ein bisschen persönlicher unterbricht, ist Gastfreundschaft zum Beispiel auch was, wo ich sagen würde, das ist etwas, womit man andere fördern kann, wo man seinen Besitz einsetzen kann, um andere zu fördern. Ja, man lädt Leute ein zu sich, man dient ihnen ganz praktisch in der Hinsicht und man lernt sie kennen und daraus können ganz bereichernde Beziehungen, eine ganz bereichernde Gemeinschaft entstehen. Für beide Seiten, für den, der einlädt, aber auch für den, der eingeladen wird. Und so entsteht Beziehung, so entsteht Gemeinschaft. Und ich denke, Gastfreundschaft ist zum Beispiel ein guter Schritt, um zu sagen, ich initiiere mal solche Beziehungen, solche fördernden Beziehungen. Es kann auch sein, dass man jemand anders einen Missionseinsatz zum Beispiel ermöglicht oder eine Freizeit oder eine Konferenz, wo man weiß, die würde diesen Menschen gut tun, die würde ihm im Glauben weiterhelfen, aber er kann sie gar nicht finanzieren. Auch das ist ein praktisches Ding. Oder, dass man einer Person ein Buch schenkt, ja, vielleicht sogar nur ausleiht, aber in dieser Form auch einfach mit seinem Besitz einem anderen Menschen dient. Ein Buch, was den anderen wirklich im Glauben fördern kann, was ihn weiterbringen kann. Vielleicht auch eine Bibel für jemand, der noch keine hat und der am Glauben interessiert ist, aber selbst da ganz am Anfang steht irgendwie und wo man auch in sowas investieren kann. Es sind eigentlich vermeintlich Kleinigkeiten, aber es geht auch weit über diesen finanziellen Bereich hinaus. Jeder von uns ist in Besitz von Gaben zum Beispiel. Jeder von uns ist in Besitz von Kontakten, von Möglichkeiten, die er hat. Und in dieser Hinsicht muss ganz individuell mal jeder eigentlich überlegen, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten, was ist mir zur Verfügung gestellt letztendlich und wie kann ich andere damit fördern. Bei Barnabas sehen wir, dass er rundum sein Leben verwendet, sein Leben gebraucht, um andere zu fördern. Und so kommt es auch, dass er, als er in Antiochia war, wenn wir zurück zur Apostelgeschichte 11 gehen, dass er dort ist und diese wachsende Gemeinde sieht und dann auf den Gedanken kommt, wie kann ich Paulus hier mit einbinden? Ja, und er macht sich Gedanken und holt Paulus aus Tarsus. Er überlegt, wie kann er Paulus in seiner Berufung fördern und sieht, dass in dieser Situation genau das Richtige wäre. Ja? Paulus hat die Berufung, zum Apostel für die Nation zu werden, und es ist davon auszugehen, dass Barnabas das wusste. Und er nimmt ihn mit da rein und holt ihn nach Antiochia. Und wir können etwas weiteres sehen bei Barnabas, und zwar in der Hinsicht, überlege, wie du andere fördern kannst. Es lagen einige Jahre dazwischen, zwischen dieser letzten Begegnung, zwischen Barnabas und Paulus. Zumindest wissen wir nicht mehr. Und Barnabas zählt eins und eins zusammen und sieht diese Situation in Antiochia, sieht den Bedarf und sieht Paulus und weiß, das wäre gut, wenn ich ihn jetzt hier mit reinhole. Und er nimmt ihn mit in Verantwortung und er fördert ihn. Er arbeitet zusammen für Gott mit Paulus. Und auch in dieser Hinsicht zu überlegen, wie ich andere fördern kann, kann jeder ganz individuell einfach mal überlegen, weit über diesen Besitzaspekt, den wir vorher hatten, hinaus, ja, sondern einfach ganz grundsätzlich, wie kann ich andere fördern, im Großen oder auch im Kleinen? Vielleicht in der Hinsicht, dass ich jemand mitnehme in eine Form der Mitarbeit, dass ich jemand daran führe, ja, dass ich jemand ein Stück den Rücken frei halte, aber mehr und mehr Verantwortung übertrage. Vielleicht sogar, dass ich jemand intensiv begleite in Form von Mentoring oder Jüngerschaftsbeziehung. Oder dass ich bei einem anderen Menschen Gaben fördere, die ich sehe in ihm. Ja? Vielleicht sogar, dass ich einem anderen Menschen auch mal sage, welche Gaben ich denn in ihm sehe, welche positiven Eigenschaften er hat, welche Fähigkeiten er hat. Weil leider ist es so, dass man selbst am allerwenigsten teilweise sieht, was man eigentlich so zur Verfügung gestellt hat von Gott. Und auch das ist eine Form der Förderung, jemand darauf mal anzusprechen und darin zu ermutigen. Es kann aber auch in viel kleinerer Hinsicht sein, nämlich in der Form, dass ich jemand anders eine kleine Aufmerksamkeit mache. Dass ich jemand vielleicht eine nette SMS mal schicke, dass ich ein paar aufbauende Worte einer Person sage. Dass ich ein Lob ausspreche oder dass ich ihm eine ermutigende Bibelstelle schicke. Vielleicht eine Verheißung. Ja? Ganz kleine Dinge, mit denen man Menschen in seinem Glauben stärken kann. Und es bedarf eigentlich Initiative und dass man sich ein bisschen Gedanken macht, was kann ich tun? Das Allereinfachste ist eigentlich, dass wir beten können für andere. Ja? Das kann wirklich jeder, denke ich. Und das ist wahrscheinlich eine der unscheinbarsten Formen der Förderung, auf der anderen Seite wahrscheinlich die größte Form der Förderung auch. Aber wenn du für jemanden betest, dann sag ihm das doch einfach mal bei einer gewissen Gelegenheit. Ja? Auch das kann ermutigend sein zu wissen, ja, da sind Menschen, die stellen sich hinter mich und die beten für mich. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, wie man das tun kann. Man kann auch zum Beispiel jemand sagen, dass man sich über seine Entwicklung freut, dass man sich darüber freut, wie er im Glauben vorwärts geht und einfach das mal zu kommunizieren. Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten. Die Frage ist aber, was kannst du mit deinen Möglichkeiten in deiner Situation dazu beitragen? Ich will euch da ermutigen, wirklich Förderer zu werden und zu überlegen, was könnt ihr tun und dann auch anzufangen, selbst wenn das erstmal ungewohnt ist. Manchmal ist man in so einer gewissen Routine drin und man denkt, ja, ich kann doch jetzt nicht dem Lob aussprechen. Ja, das habe ich ja noch nie gemacht. Schade, wenn es so ist, aber das sollte uns nicht davon abhalten, ja, sondern anzufangen und das zu tun, zu überlegen, da über seinen Schatten zu springen. Und wir sehen an dieser Stelle in Apostelgeschichte 11 noch etwas bei Barnabas, das ich enorm faszinierend finde und gleichzeitig herausfordernd. Und zwar sehen wir, dass er selbstlos fördert. Ja, und das ist der Appell an uns, fördere selbstlos. Das ist mit das, was mich am meisten beeindruckt an Barnabas. Barnabas holt Paulus nach Antiochia in dem Wissen, dass es überhaupt nicht um ihn geht, sondern um Gott und um sein Reich. Barnabas holt Paulus nach Antiochia in dem Wissen, dass Paulus menschlich gesehen ihn wahrscheinlich bald überholt haben wird. Dass Paulus bald viel größer und viel bekannter in aller Welt sein wird. Ja. Zunächst holt Barnabas ihn natürlich wie eine Art Mentor nach Antiochia und führt ihn in den Dienst ein. Aber schon bald ist es so, dass Paulus ihn wirklich überholt hat und dass Barnabas das vermutlich wusste von vornherein. Ja. Wenn er seine Berufung und seine Geschichte kannte, dann wusste er auch, was daraus weiter entstehen wird, wenn er diesen Paulus jetzt dahin holt. Und trotzdem tut er das. Und ich finde das so beeindruckend, bei Barnabas zu sehen, dass es ihm offensichtlich nicht darum geht, dass er selbst groß rauskommt, sondern dass es ihm darum geht, dass Gott groß rauskommt und dass sein Reich wächst. Er ist da wirklich ein starkes Vorbild. Ja? Und im Laufe der Apostelgeschichte lesen wir immer weniger von Barnabas und immer mehr von Paulus. Ja? Und so kam es, dass Paulus viel bekannter wurde, aber darum ging es Barnabas nicht. Und deshalb soll das auch für uns der Appell sein, dass bei aller Förderung, die wir anderen gegenüberbringen, es wichtig ist, dass wir unseren Fokus auf Gott und auf sein Reich setzen. Es geht einfach schlichtweg nicht um uns, sondern es geht um ihn und es geht um sein Reich. Und das müssen wir vor Augen haben und deshalb ist dieser Appell, fördere selbstlos. Ja, deshalb ist der Appell, fördere nicht um deinetwillen, damit Menschen sagen, ja wow, der Daniel kommt hier ganz groß raus, weil er in dies und jenes investiert oder so, sondern fördere demütig um Gottes Willen. Ja, fördere für ihn. Und das Beste, was man machen kann, ist in der Hinsicht, vielleicht auch um sich selbst da zu prüfen manchmal, im Verborgenen zu fördern, ja, so dass es keiner sieht. Ja, sondern dass nur du und dein Herr und vielleicht die Person, die du förderst, das weiß. Ich finde solche Menschen wie Barnabas wirklich, wirklich beeindruckend. Und gerade an dieser Stelle ist mir das nochmal so vor Augen gekommen, ja, dass Barnabas jemand ist, der nicht sich um sich selbst dreht, sondern der auf ein Ziel ausgerichtet ist in seinem Leben. Und dieses Ziel ist Gottes Ehre. Und da können wir so viel von lernen. Über ihn redet heute kaum noch ein Mensch, wir heute Morgen ein bisschen, aber sonst ist er nicht besonders bekannt. Über Paulus reden viele, aber darum geht es nicht. Und ich habe noch einen letzten Punkt über Barnabas, den wir von ihm lernen können. Und dieser letzte Punkt ist, sei geduldig und gib Menschen eine zweite Chance. Wenn wir noch ein bisschen weiter gucken im Leben von Barnabas, stoßen wir auf eine Situation, wo er wirklich rücksichtsvoll und gnädig mit einem Mann namens Johannes Markus umgeht. Und dieser Johannes Markus war früher schon mal mit Paulus und mit Barnabas zusammen auf Missionsreise. Und sie waren unterwegs und Johannes Markus hat dann weiche Knie gekriegt und hat einen Rückzieher gemacht und ist wieder zurück nach Jerusalem. Und in Apostelgeschichte 15, 36 bis 39 lesen wir dann von einer Situation, wo Paulus und Barnabas wieder auf Missionsreise gehen wollen und Barnabas sagt, hey, lass uns Johannes Markus doch nochmal mitnehmen und Paulus sagt, nee, will er nicht. Ja? Und es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas und letztendlich trennen die beiden sich voneinander. Paulus geht dann mit Silas und Barnabas nimmt sich diesen Johannes Markus mit und geht dann mit ihm zusammen nach Zypern. Und Barnabas wird an dieser Stelle also erneut zu einem Förderer, ja, zu einem Förderer von Johannes Markus. Und er gibt ihm eine zweite Chance. Und er gibt ihm diese zweite Chance, obwohl er eigentlich schon mal kläglich versagt hat. Obwohl er unsicher ist, obwohl er wackelig ist. Und auch daraus können wir lernen, denke ich. Ja. Wir brauchen alle eine gewisse Zeit des Wachstums, des Reifens. Und wir werden alle Fehler machen, teilweise rückfällig werden und es braucht Entwicklung. Und das sollten wir anderen auch gestatten. Das heißt nicht, dass wir uns darauf ausruhen sollen, aber dass wir trotzdem uns auch nicht demotivieren lassen sollten, wenn Menschen, die wir fördern, in die wir investieren, wenn sie sich nicht so schnell vorwärts bewegen, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Ja? Das sollte uns nicht zurückschrecken, sondern Menschen eine zweite Chance zu geben, wie Barnabas das getan hat, und geduldig auch mit ihm zu sein. Wir können also wirklich jede Menge über Barnabas lernen. von Barnabas lernen, vor allem über Barnabas auch, aber von Barnabas über fördernde Beziehungen lernen. Und wenn man sich mal die Tragweite anschaut davon, dass er in Paulus investiert hat, ja, als einer, der sich ihm so gewidmet hat, und wenn man sich die Tragweite anguckt, was dann in Paulus Leben alles weiter passiert ist und was daraus erwachsen ist, ist wirklich gewaltig, weil Paulus ist nachher der noch viel, viel mehr wahrscheinlich für die Förderung von anderen Menschen eingetreten ist, der Gläubige und Ungläubige, aber vor allem Gläubige in einer ganz starken Art und Weise gefördert hat. Seine Briefe sind voll davon, dass er Einzelne ermahnt, sogar namentlich erwähnt immer wieder, dass er Leute ermutigt, dass er sich leidenschaftlich für ihren Wachstum einsetzt und dass er ganze Gemeinden stärkt. Ja? Allein, dass er sich die Zeit genommen hat, diese ganzen Briefe zu schreiben und sich da zu investieren, die Gemeinden immer wieder besucht, all das zeugt davon, dass Paulus nachher zu einem ganz großen Förderer geworden ist, wahrscheinlich sogar noch stärker als Barnabas. Und er investiert sich in Menschen. Und er investiert sich auch ganz stark in Einzelne, die dann zu Multiplikatoren werden. Und die dann wie Kreise ziehen sich dann die fördernden Beziehungen weiter durch. Ja? Also die Leute, in die Paulus investiert hat, die investieren wieder in andere. Und so zieht es weite, weite Kreise. Und ich denke vor allem an zwei Leute, von denen wir Briefe überliefert gekriegt haben. Der eine ist Titus und der andere Timotheus. Und ich würde euch gerne zwei Stellen ans Herz legen, wobei wir nur noch eine davon lesen. Aber die andere erwähne ich zumindest mal kurz. Und es ist, ich gebe euch eine Hausaufgabe, sagen wir mal so. Titus 2, die Verse 1 bis 7a oder bis 7. Ihr könnt auch den ganzen Titus 2 lesen, ist okay. Aber auf jeden Fall Titus 2 sich mal anzugucken mit dieser Perspektive. Ich sage euch ganz kurz, worum es geht, weil da geht es um generationenübergreifende Förderung. Ja, da geht es darum, dass verschiedene Personengruppen angesprochen sind und Paulus an Titus schreibt und ihm sagt, was er den Leuten sagen soll, wie sie leben sollen, auch wie Titus selbst leben soll. Aber unter anderem ist da die Rede davon, dass Titus den älteren Frauen in der Gemeinde sagen soll, dass sie die jüngeren Frauen unterweisen sollen, dass sie Lehrerinnen des Guten sein sollen. Und wir sehen da ein Prinzip und wir sehen eine ganz edle Berufung für ältere Geschwister in der Gemeinde an der Stelle. Und deshalb schaut euch diese Stelle zu Hause mal an, weil es so wichtig ist, dass wir diese generationsübergreifende Förderung, dieses Unterweisen, wie das da von dem Prinzip von Titus 2 her ist, dass wir das in der Gemeinde haben, dass das stattfindet. Weil wir jungen Menschen, wir brauchen unbedingt eure Unterweisung. Liebe ältere Geschwister, ja, wir brauchen das. Wir brauchen es, dass ihr uns lehrt, dass ihr Vorbilder für uns seid, glaubensstarke Vorbilder für uns seid. Zeigt uns, wie wir zur Ehre Gottes leben sollen. Ja, in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Und in Titus 2 geht es vor allem um diesen Kontext von Familie und von Ehe. Zeigt uns, lehrt uns, wie wir in dieser Welt, in der so viel Chaos herrscht in Ehe und Familie, wie wir gottgemäß in Ehe und Familie leben können. Als Mann, als Frau, ja. Das ist eure Verantwortung, das ist eure Aufgabe. Und es ist nicht so, dass es nur ganz alte Leute tun dürfen, sondern man hat immer Leute, die jünger sind, unter einem drunter auch. Ja? Deswegen gilt das viel weiter auch als für die ganz alten Leute. Aber es ist gut, sich dieser Verantwortung bewusst zu werden. Also das wäre die eine Stelle gewesen, Titus 2. Die andere Stelle ist eine ganz bekannte und die will ich trotzdem noch kurz mit euch angucken. Aus 2. Timotheus 2, 1 und 2. Da schreibt Paulus an Timotheus, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Eine ganz bekannte Stelle, die ein Schlüsselprinzip deutlich macht. Ja? Paulus hat Timotheus gelehrt, und Timotheus soll andere lehren, die wiederum fähig sind, andere zu lernen. Multiplikation pur. Eine wirklich ganz bekannte Stelle, ein Schlüsselprinzip, das Paulus gelebt hat, das Jesus selbst aber auch ganz stark gelebt hat mit seinen Jüngern. Und es ist enorm interessant, ja, dass dieses Prinzip von Jüngerschaft, von Mentoring, wie auch immer man das betiteln will, eigentlich sehr bekannt ist, aber leider heute mehr und mehr in Gemeinden verloren geht, gar nicht mehr so viel stattfindet. Und ich würde mir wünschen, für Gemeinden, auch für unsere Gemeinde, dass dieses Prinzip, was da schwarz auf weiß steht, dass das wieder mehr stattfindet, ja? Dass wir gerade als reifere Christen andere lehren und sie wiederum fähig sind, andere zu lernen, sodass Multiplikation stattfindet, geistliches Wachstum stattfinden kann, auch ganz individuell, und dass wirklich fördernde Beziehungen entstehen. Es gibt unzählige Stellen, die man über fördernde Beziehungen aus der Bibel nehmen könnte und ableiten könnte. Und ich will aber gar nicht weiter über viele Stellen reden. Das könnt ihr in den Hauskreisen gerne tun. Abschließend will ich aber drei persönliche Fragen stellen, weil das kein theoretisches Thema ist, sondern eigentlich ein sehr praktisches Thema. Und die erste Frage, die ich stellen will, ist: Lebst du in fördernden Beziehungen? Wenn ja, dann bau sie weiter aus. Ja, dann investier dich da weiter rein und ja, leb in diesen fördernden Beziehungen und fang doch mal an, andere zu fördern, in der Hinsicht, dass sie vielleicht auch fördernde Beziehungen bekommen. Überleg mal, wie du auch anderen Menschen ermöglichen kannst, dass sie in solche fördernden Beziehungen kommen. Ja? Gerade wo Menschen am Rand stehen, auch in der Gemeinde, aber vielleicht auch draußen im Leben, ist es so wichtig, dass jemand in sie investiert. Und das ist für Menschen, die in guten fördernden Beziehungen leben, etwas, was ihr Auftrag ist, ja, und was sie unbedingt tun sollen. Wenn man diese Frage, lebst du in fördernden Beziehungen, mit Nein beantworten muss, dann wäre die Frage, die ich euch gern stellen würde, warum nicht? Es kann unterschiedlichste Gründe geben, warum das vielleicht nicht so ist. Ja? Vielleicht will man keinen Anteil geben an seinem Leben. Vielleicht will man die Dinge möglichst geheim halten, möglichst für sich. Man hat Angst, sein Gesicht zu verlieren. Man hat vielleicht auch Enttäuschungen erlebt. Ein Vertrauensmangel ist irgendwie dadurch entstanden. Ja, das können alles Gründe sein. Es kann auch sein, dass jemand einfach ganz wenig in Gemeinschaften ist und zum Beispiel Gemeindeveranstaltungen wenig besucht oder auch einen Hauskreis nicht besucht oder wenig mit anderen Christen unternimmt. Dann darf man sich nicht wundern, dass man solche Beziehungen nicht hat. Da ist es ganz einfach. Auch eine Form der Unverbindlichkeit wird dem eher entgegenstehen, dass man darin wächst, in fördernden Beziehungen zu leben. Faulheit oder Bequemlichkeit ist auch was, ja. Eine gewisse Distanz zu wahren. Es können unterschiedlichste Sachen sein, aber ich will ermutigen, dass ihr darüber nachdenkt, wenn ihr solche Beziehungen nicht habt, warum habt ihr sie nicht? Und ich will neu ermutigen, in Freundschaften zu investieren, in gute Freundschaften zu investieren, ja. Vielleicht auch in Zweierschaften zu investieren, Zweierschaften mal wieder aufleben zu lassen, also sich mit jemandem zu treffen und ganz bewusst über den Glauben auszutauschen, füreinander zu beten, füreinander da zu sein, miteinander in die Bibel zu gucken, ja. Vielleicht neu aufleben zu lassen, wenn ihr sowas schon mal hattet. Vielleicht auch was ganz Neues beginnen. Aber ich will euch ermutigen, in Menschen zu investieren, Menschen einzuladen, sie kennenzulernen, Interesse zu zeigen. Weil von nichts kommt nichts. Und da sind wir bei dem ersten Punkt wieder, ergreif Initiative. Ja. Irgendwer muss anfangen, damit er was vorwärts geht. Also erste Frage, lebst du in fördernden Beziehungen? Zweite Frage, förderst du oder forderst du? Also müssen sich alle anderen Menschen um dich drehen oder bist du bereit zu investieren? Beklagst du dich darüber, dass Leute dir zu wenig Aufmerksamkeit schenken vielleicht oder zu wenig in dich investieren? Oder bist du jemand, der andere fördert? Und vielleicht noch ein bisschen konkreter, in wen investierst du dich denn konkret? Wen förderst du denn? Und noch weiter von Titus 2 her, wir konnten uns diese Stelle jetzt nicht angucken, ich habe es euch nur erzählt, aber wie wirst du deiner Verantwortung gerecht, Jüngere zu unterweisen, ihnen ein Vorbild zu sein und sie zu lehren? Wie geschieht das? Eigentlich egal, wie alt du bist, ja. Also auch ich, der ich noch verhältnismäßig jung bin, habe schon Leute, die jünger sind, unter mir, in die ich investieren kann. Ja? Wie werden wir dieser Verantwortung, die von Gott so als Prinzip gesetzt ist, wie werden wir ihr gerecht? Vielleicht auch nochmal zurück zur ersten Frage, wenn du merkst, dass du solche fördernden Beziehungen überhaupt nicht hast, dann ist ein guter Weg, um solche fördernden Beziehungen zu bekommen, indem du anfängst zu investieren, indem du anfängst, Menschen zu ermutigen, Menschen zu stärken, ja, auf Menschen zuzugehen. Auch wenn das nicht der Hauptantrieb sein sollte, warum du das tust, also damit du nachher gefördert wirst, wird es trotzdem wahrscheinlich so sein, dass wenn du dich investierst, dass Menschen dich ermutigen, dass Menschen dich stärken, dass du selbst sogar davon profitierst. Und die dritte Frage, die ich euch stellen will, ist, wie wirst du in deinem Umfeld in Menschen investieren und sie fördern? Und ich habe erst überlegt, diese Frage so zu stellen, wie kannst du in Menschen in deinem Umfeld investieren? Aber ich finde es eigentlich noch ein bisschen besser, weil es ein praktisches Thema ist, wie wirst du? Ja? Mach's konkret. Also was sind diese Dinge, die du investieren kannst, die du tun kannst? Was sind deine Möglichkeiten? Wir haben einige Dinge heute Morgen genannt, ja, und die Frage ist, was wirst du in nächster Zeit konkret tun? Was wirst du angehen? Vielleicht eine Kleinigkeit, vielleicht auch was Größeres, ja, aber was sind die Dinge, die in deinen Möglichkeiten stehen und die du anfangen kannst? Auf der anderen Seite vielleicht auch mal sich die Frage zu stellen, was hält dich denn davon ab, in dein Umfeld zu investieren, in Menschen zu investieren? Was hindert dich daran, in den Glauben anderer zu investieren? Es kann unterschiedliche Gründe geben, aber auch das ist gut, sich mal zu fragen, wenn man es nicht tut. Und wie kannst du ganz konkret in deinem Umfeld, in dem du lebst, in deiner Familie, vielleicht in deinen Ehepartner oder in deine Kinder, ja, wie kannst du in sie investieren, dass sie im Glauben wachsen? Wie kannst du in der Gemeinde in Menschen investieren, dass sie im Glauben wachsen? Wie kannst du in Freundschaften, die du hast, investieren? Ja. All das sind Dinge, die eigentlich sehr, sehr praktisch sind. Auch wie kannst du Leute im Glauben fördern, die bisher Jesus noch gar nicht kennen, die vielleicht offen sind? Wie kannst du ihr Interesse auch weiter fördern? Ja? Was kannst du tun? Was kann irgendwie auch ein nächster Schritt für sie sein, sodass sie mehr von diesem Jesus wissen wollen? Es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten. Und bei diesem Thema ist es mir aber wichtig, dass es wirklich in die Praxis und in die Hände übergeht, weil es ist nichts Hochtheoretisches. Barnabas ist ein super Vorbild für uns, aber wenn wir ihn nur angucken und er theoretisch für uns ein ganz netter Mann bleibt irgendwie, wir uns aber keine Scheibe von ihm abschneiden, dann bringt das nicht viel. Aber fördernde Beziehungen sind sowohl für uns selbst als auch für andere ein ganz großer Gewinn und stärken uns im Glauben und lassen uns wachsen. Und deshalb will ich euch ermutigen, diese Fragen mit nach Hause zu nehmen und darüber nachzudenken und zu überlegen, wie könnt ihr andere fördern?